Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Negotimotion. Mein heutiger Gast ist ein Mensch, bei dem man bereits beim Blick auf seine Themen und Veröffentlichungen merkt, hier denkt jemand nicht in einzelnen Disziplinen, sondern in Zusammenhängen. Professor Dr. Uwe Seebacher ist Wirtschaftswissenschaftler, Autor, Unternehmer, Investor, Berater und international tätiger Hochschullehrer. Seit mehr als 3 Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Frage, wie Unternehmen bessere Entscheidungen treffen, wie aus Daten echte Erkenntnisse entstehen und wie Organisationen Strukturen schaffen können, die nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern tatsächlich Wirkung entfalten. Er hat eine beeindruckende Zahl an Büchern und Fachbeiträgen veröffentlicht, unter anderem zu B2B-Marketing, Predictive Intelligence, datengetriebenem Management, Unternehmenskommunikation, Führung und Organisationsentwicklung. Was ich an seiner Arbeit besonders spannend finde, für ihn ist Marketing offenbar deutlich mehr als Kommunikation, Reichweite oder Werbung. Marketing berührt Strategie, Führung, Vertrieb, Technologie, Organisation und letztlich immer auch den Menschen. Und genau an dieser Stelle wird es für Negotimotion besonders interessant. Denn Unternehmen können über perfekte Daten, Prozesse und Systeme verfügen, wenn Menschen einander nicht vertrauen, Informationen zurückhalten, ihre Zuständigkeiten verteidigen oder Veränderungen innerlich ablehnen, bleiben aber auch die besten Konzepte wirkungslos. Gleichzeitig reicht es aber auch nicht, nur über Beziehungen, Emotionen und eine gute Unternehmenskultur zu sprechen. Organisationen brauchen Klarheit, Verantwortung, nachvollziehbare Entscheidungen und funktionierende Strukturen. Mit Professor Uwe Seebacher möchte ich deshalb heute darüber sprechen, wie Mensch und System zusammenfinden können. Wie viel Struktur braucht erfolgreiche Zusammenarbeit? Wie datengetrieben dürfen Entscheidungen werden? Welche Rolle spielen Vertrauen, Emotionen und psychologische Sicherheit? Und was geschieht mit Führung, Marketing und Verhandlung, wenn künstliche und prädiktive Intelligenz immer stärker in unsere Entscheidungen eingreifen? Lieber Uwe, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen bei Negotimotion.
Ja, vielen lieben Dank für die liebe Einladung zu deinem tollen Podcast. Ich freue mich sehr, Christian, bei dir Gast sein zu dürfen und hoffentlich das eine oder andere Interessante auf deine Fragen zum Besten geben zu können.
Da freue ich mich auch drauf. Und Uwe, wenn man sich ansieht, wie viele Bücher, Modelle, Unternehmen und wissenschaftliche Themen du in deinem Leben bereits entwickelt und begleitet hast, fragt man sich fast zwangsläufig, was treibt dich eigentlich an? Ist es Neugier, Gestaltungswille, Disziplin oder sogar eine gewisse Unruhe?
Oh, ich denke, also ich bin vom Sternzeichen her Zwilling und der Zwilling ist ja ein Luftzeichen, das braucht, wenn man jetzt in Gebäuden denkt, einen letzten Stock mit einem großen Blick. Was Zwillinge immer sehr einengt, ist keine weite, enge Gassen, obwohl wenn sie wieder ganz eng sind, wie in der Provence, ist das wieder lieblich. Ich glaube, es ist meine Neugierde, die mich treibt. Und ja, das, was du sagst, dieses Denken nicht monodimensional, sondern fächerübergreifend. Mir hat mal einer meiner ersten Chefs gesagt, Uwe, du musst aufpassen im Leben, dass du dich nicht verzettelst, weil ich sehr offen bin, neugierig bin und mich gut und schnell für Dinge begeistern lassen kann. Ich glaube, es ist die Suche, die Neugierde und eben auch das symbiotische Denken und Arbeiten über Dimensionen, über Fachgebiete hinweg, weil schon sehr früh habe ich gemerkt, dass diese immer frühere Spezialisierung nicht nur Vorteile hat, im Gegenteil, wir wissen aus dem gesamten Bildungsdiskurs, dass diese immer frühere Spezialisierung enorme Herausforderungen mit sich bringt. Also ich denke, es ist die Neugierde und ein Stück weit auch vielleicht die innere Unruhe. Ja, ich würde es mal nicht negativ sehen. Also ich nehme es positiv wahr für mich, seitdem ich gelernt hatte, auch hin wieder Nein zu sagen zu den falschen Menschen oder zu den falschen Themen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und in meiner Beratung ist das häufig meine erste Frage, wie leicht fällt es dir, Nein zu sagen? Und das fällt sehr, sehr vielen Menschen schwer. Also insofern Glückwunsch, wenn dir das bisweilen gelingt. Wie gehst du emotional damit um, wenn Menschen dein Tempo nicht mitgehen können?
Als junger Mensch wurde ich dann ungeduldig und dann hat man gesagt, der wirkt arrogant. Und das war auch als junger Berater, wurde mir das gesagt von Professor Savatius, unter dem ich lernen durfte, bekannter Professor für Innovationsmanagement. Der hat gemeint, Herr Dr. Seebacher, Sie haben extrem hohe analytische Gabe, dass Sie Dinge verstehen, Zusammenhänge verstehen, aber auch schon durch den Kontext und die Semantik erahnen, welche Antwort kommt. Die Gefahr, die darin besteht oder darin liegt, ist jene, dass man nicht mehr zuhört, um zu verstehen, sondern um zu antworten. Und das musste ich als junger Mensch lernen und ich habe lange gebraucht. Ich würde sagen, Mitte 40 habe ich erst begonnen, das besser zu verbessern, diese Kompetenz, diese Fähigkeit. Aber als junger Mensch war das schwierig. Ich war ungeduldig und dann habe ich schon in den Hufen gescharrt, mit den Hufen gescharrt, dass ich antworten kann. Heute gehe ich anders damit um. Heute habe ich mehr Ekpathie und ich sage bewusst Ekpathie und nicht Empathie, weil ich dieses Dreieck des Vertrauens von meinen Kolleginnen von Harvard, von Anne und Francis für mich angepasst habe durch die soziokulturellen, epistemischen Entwicklungen, dass nicht mehr um Authentizität, Logik und Empathie geht, sondern Ekpathie. Ich muss auch darauf achten, dass ich mich nicht immer emotional, mental mit hineinziehen lasse. Ich muss mir auch eine gewisse Kompetenz entwickeln, mich zu schützen, mental. Ja, und darum geht es um die Ekpathie. Sehr wohl verstehen, aber eben genau auch wissen, wo habe ich hier diesen eigenen Schutzmechanismus. Und heute habe ich diese Ekpathie, auf diese Menschen einzugehen, wenn ich merke, ich habe sie auf dem Weg verloren, weil ich zu schnell war. Das merke ich auch in den vielen Vorlesungen. Und das ist immer auch wieder das, was ich gespiegelt bekomme, dass die Studierenden mich schon als jemand wahrnehmen, der auch dann die Ruhe hat, die Geduld hat, den Raum gibt, dann zu reflektieren und um dann Fragen zu stellen, damit jeder in dem eigenen, jeder und jede im eigenen Kontext das Gesagte reflektieren kann, weil im Kontext weiß ich, habe ich es verstanden oder nicht. Und das hat sich geändert und musste ich lernen. Genauso wie das Nein sagen am Anfang. Als junger Mensch habe ich wahrscheinlich zu oft Ja gesagt. Und gerade als Unternehmer bringt das dann auch natürlich viele Probleme mit sich. Aber ein Schlüsselerlebnis war mal, da war ich bei einer Firmenveranstaltung des Deutschen Bundesverband der Industriekommunikation, BVIK. Und an diesem Abendprogramm hatte ein Herr seine Pokertische aufgebaut und hat uns, die es nicht so gut können, Pokerspielen beigebracht. Und ich habe gefragt, sagen mir, was hat das eigentlich mit Business zu tun? Hat er gemeint, hat mir gesagt, Uwe, weißt du, Leben ist wie Pokerspielen. In 80% der Fälle bekommst du beim Pokerspiel ein schlechtes Blatt. Was machst du dann? Du wirfst es hin und steigst bei der Runde aus. Das Gleiche ist es im Business. Wenn man sich wirklich genauer ansieht, hat man in 80% der Fälle ein schlechtes Blatt. Einen schlechten Geschäftspartner vielleicht, ein schlechtes Geschäftsmodell, ein schlechtes Produkt, ein schlechtes Markt. Und zu oft sagt man dann ja, warum auch immer. Und da geht es dann, ein Nein ist ein Ja zu dir, weil du dich schützt. Und das hat mich eigentlich geprägt und hat auch dann mir die Augen geöffnet, Business wie Poker zu sehen. In 80% musst du Nein sagen. Ich glaube, das macht den Unterschied.
Es geht schon direkt sehr tief und diese Ekpathie, wie du es nennst, kommt vielleicht auch so ein bisschen dem, was ich gelernt habe, was Empathie auch bedeutet. Also dieses Empathie ist ja im Außen, Empathie im Inneren, ne? Diese bedingungslose Selbstakzeptanz auch irgendwo, diese Selbstkonzeptklarheit, so ein Ticken weit, ist gar nicht esoterisch gemeint, in den inneren Frieden reinzukommen, in so eine Ruhe, die dich über den Dingen stehen lässt, aber nicht eben auf so eine arrogante Weise, sondern auf eine sehr liebende, demütige Weise, ja, auf eine auch gebende Weise. Und das
Guter
ist
Punkt.
tatsächlich,
Guter Punkt, Christian.
ja,
Guter Punkt.
wertvoll.
Wir haben gerade ein Buch abgeschlossen, das nennt sich Die falsche Echtheit.
Ach, spannend.
Weil was wir gesehen hatten, und ich habe das in Kooperation mit einer bekannten TV-Moderatorin geschrieben, die hatte mich zu einer Veranstaltung geholt als Keynote-Speaker und hat dann gesagt, weißt du, Uwe, ich bin bei so vielen Veranstaltungen, weil ich auch viele Redner einlade und viele Redner vergisst man einfach dann. Viele werden nicht gesehen. Da bleibt nichts in der Erinnerung. Und wenn man dich sieht, den kann man nicht übersehen, hat sie gesagt, ja. Und dann haben wir dieses Phänomen herausgearbeitet, vor dem Hintergrund dieses dem Themas der Influencer. Man inszeniert sich selbst. Jeder Moment im Urlaub mit Kindern wird zuerst daraus ein Foto gemacht, geteilt. Man sitzt am Tisch und jeder ist auf TikTok, auf den Medien und teilt so also dieses Self-Staging. Und ich habe immer dieses Bild im Hintergrund oder im Hinterkopf, wo dieser eigentlich der Apfel vor dem Spiegel liegt und die faule Seite, die braune Seite schaut zu mir, aber im Spiegel sieht man nur die schöne Hälfte des Apfels. Und dann sind wir immer tiefer in diese Arbeiten eingestiegen und haben dann gesehen, diese professionelle Authentizität. Identität, die heute die digitale Welt ermöglicht, jeder ist perfekt getuned, die Influencer, das Bild, das wir geben, dieses Klischee der Dubai-Influencer, nichts gelernt, aber dann in Dubai erfolgreich die Millionen, kennen wir, dass alles nur Geschichte ist und Fake ist. Aber wir sind dann zu dieser falschen Echtheit gekommen. Und weil du es gesagt hast, diese Empathie, wir haben dann den Begriff der Stimmigkeit gefunden. Das heißt, dass du kannst authentisch sein, aber du bist es nicht. Und der feine Unterschied liegt dann in der Stimmigkeit zwischen dem Wort, dem Handeln und der Persönlichkeit. Und Stimmigkeit führt dann auch dazu, im Handeln, dass es auch dann ökonomischer Nachteil sein kann, was aber erst zur Stimmigkeit führt. Und da unterscheidet sich dann Authentizität, falsche Echtheit von Stimmigkeit. Und ich glaube, das wird etwas, was in der heutigen Zeit mit Fake, in unserer FIPS-Welt, mit Fake News, isolierten Filterblasen, mit diesem bürgerlichen Populismus und diesen Stürmen von Verschwörungstheorien, die FIPS-Welt, ja. Wir leben nicht mehr in der VUCA-Welt, in der FIPS-Welt. Ich glaube, das ist das Thema, worauf wir achten müssen. Wir nehmen als Menschen zum Glück das unbewusst wahr, diese Stimmigkeit. Aber mit dem Buch haben wir den Versuch unternommen, das zu beschreiben, den Menschen die Möglichkeit zu geben, von einer Authentizität hin zur Stimmigkeit zu gelangen, weil letzten Endes auch dann das zum persönlichen Glück führt, wenn man stimmig wird. Das heißt, man muss mit sich selbst ins Reine kommen, diese Ekpathie, die Empathie, die mir sehr gut gefällt, das Begriff, und das führt dann zur Stimmigkeit. Und das sind dann die Menschen, die man hört, die in Erinnerung bleiben, denen man auch vertraut, weil sie eben stimmig sind.
Kann ich komplett mit in Resonanz gehen, werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Lass uns mal ins Fachliche reingehen, weil das hat ja auch was mit der Authentizität zu tun. Ja, und Authentizität ist ja erstmal nur ein Begriff. Die Frage ist, genau wie du gesagt hast, wie fülle ich diesen Begriff aus? Ich beschreibe das beispielsweise immer, um das noch zu ergänzen, als wenn du den Weg zu deinem wahren Selbst irgendwann mal gefunden hast oder erarbeitet hast, dann stell dir das vor, als wärst du, als wäre dieser Teil von dir ein Regisseur, der hinter dir steht. Und der beobachtet dich, während du in den unterschiedlichsten Rollen agierst und achtet darauf, dass es richtig bleibt, in Anführungszeichen, ja, dass es dem entspricht, was dich auszeichnet und nichts anderes passiert da vorne, ja. Sehr, sehr spannendes Bild und sehr wichtiges Bild. Aber jetzt lass uns mal in deine Fachlichkeiten, deine fachliche Expertise auch reingehen. Und da habe ich mir so ein paar Themen rausgeschrieben und da auch so diese unter dieser Überschrift: Marketing ist keine Abteilung. Hätte ich eine Frage. Du beschreibst Marketing nicht als eine isolierte Abteilung, sondern im Grunde als ein organisationsweites System. Ist das klassische Organigramm mit Marketing, Vertrieb, Kommunikation und Service dann heute eigentlich noch zeitgemäß?
Spannende Frage, sehr gute Frage. Da muss ich immer eines vorweg schicken. Und dann sind wir wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast in Bezug auf Strukturen. Strukturen, Daten, Informationen sind Placebos für uns, die uns irgendwie den Eindruck einer vermeintlichen Sicherheit geben. Und in Bezug jetzt auf deine Frage des Organigramms, wenn ich in eine Organisation gehe, eine Regierung, eine NGO oder eine For-Profit-Organisation, dann gibt es immer irgendwie und irgendwo Organigramme. Das Entscheidende ist, was und wie gelebt wird. Ich denke, ein gewisser Strukturrahmen ist notwendig, damit wir Konglomerate von Individuen irgendwie greifbar machen können. Das gesagt, bin ich der Meinung, dass in der heutigen Zeit Unternehmen, Schrägstrich Organisationen, die Funktionen wie Marketing, Vertrieb, Kommunikation und Service isoliert voneinander betrachten und sie auch isoliert voneinander operativ umsetzen, sich selbst nachteilig positionieren, um nicht zu sagen, sich selbst schaden. Warum? Wir haben heute die technischen Möglichkeiten und Instrumente, um sehr viele, sehr gute Informationen zu den Interaktionen im Unternehmen, also auch außerhalb des Unternehmens zu sammeln. Und eine Theorie ist mir ganz wichtig, die ich immer wieder auch im Buch Unternehmenskommunikation neu gestalten, das erste Mal veröffentlicht habe, aber immer wieder bewusst anspreche. Marketing und Vertrieb haben den Produktkunden. Unternehmenskommunikation, Kommunikatoren haben den Informationskunden. Wir möchten, dass Journalisten, dass Lobbyisten, dass Stakeholder unsere Information des Unternehmens kaufen, unter Anführungszeichen, um sie in unserem Sinn, in unserem Sentiment zu distribuieren. Und das möglichst schnell und möglichst breit, der Informationskunde. Und was wir auch nicht unterschätzen dürfen, im HR-Bereich, Personalmanagement, haben wir den Jobkunden. Wir möchten ja, im Rahmen auch von Employer Branding, dass Jobsuchende oder gute Mitarbeiter unsere Jobs unter Anführungszeichen kaufen. Und da geht es darum, dass wir unser Unternehmen, unsere Manager stimmig verkaufen, platzieren. Das heißt eigentlich, wir können diese Lehren von der Customer Journey, von der Buyer Journey, von Marketing und Vertrieb auf Unternehmenskommunikation, aber auch HR umlegen. Für mich als Methoden- und Strukturwissenschaftler sind das die gleichen strukturellen Basiselemente. Das bedeutet, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass ich natürlich zwischen Marketing, Vertrieb, Kommunikation und Service hier die gleichen Instrumente, die gleichen Konzepte verwenden kann, um dann letzten Endes die gesammelten Informationen zu den Interaktionen zusammenzupacken. Was passiert dann quantitativ? Die Anzahl der Informationen, der Signale steigt und dadurch aus reiner Statistik heraus steigt auch die Validität meiner generierten Information. Und wenn ich dann noch ein Verstehensmodell, wie wir es im Rahmen dieses EU-Hochschul-Spin-offs, dem einzigen Verstehensmodell, an das Standing-Modell von Prädiktoris verwende, dann bekomme ich evidenzbasierte, nicht halluzinierte und auch nicht tokenbegrenzte, also nicht vergessende, nächste beste Maßnahmen im Rahmen der Entscheidungsfindung. Und das ist auch genau der Punkt. Weil auf dieser Basis kann ich dann, wenn ich Produktkommunikation mache für Marketing, Vertrieb, auch die Elemente aus dem Bereich Service, Unternehmenskommunikation verwenden. Und man darf ja auch eines nicht vergessen. Gerade im B2B-Bereich haben wir auch das Phänomen wie im Automobilbereich, dass ich nicht immer im Produktverkauf die größte Marge habe, sondern eben im Service. Und dann habe ich einige Artikel bei CMM360 und auch Vorträge gehalten, weil Service ist keine Abteilung, sie ist eine Unternehmenshaltung, die für mich in dieser Phalanx von Marketing, Kommunikation, Vertrieb und Service zusammengeführt gehört. Wenn man das jetzt zusammenfassen möchte, eigentlich ist es mir egal, wie das im Organigramm sich darstellt. Entscheidend ist, wie wird das gelebt. Und das hängt wiederum von der Führungskraft ab, von den Führungskräften. Und wir haben auch ein anderes Forschungsprojekt abgeschlossen. Alpha war gestern. Wir haben gesehen, das hat mich immer bewegt, weil ich war immer schon der Meinung, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind. Und das haben wir dann in der Geschichte, in der anderen Forschung versucht zu definieren, kann das denn stimmen? Und das war ganz spannend. Erst kürzlich ist jetzt ja auch eine ARD-Studie, glaube ich, war das, als herausgekommen ist, dass die Frauen nicht nur in der Vorgeschichte, ja, Urgeschichte die Familie betreut hat, sondern sie war auch auf der Jagd, die Frau. Sie hat also dieses jägerliche Element. Und das war ganz interessant. In der Arbeit sind wir drauf gekommen, in der Nachkriegszeit brauchen wir den Alpha-Typ Führung, Fokus für den Wiederaufbau. In der heutigen Zeit, epistemisch, soziokulturell, brauchen wir mehr und mehr dieses verbindende, inklusive Element der weiblichen Figur. Ja? Und vor diesem Hintergrund hat sich meine mit mir immer intrinsisch herumgetragene Theorie, dass die weiblichen Elemente im Menschen, die besseren Führungselemente, sind in der heutigen Zeit eigentlich sich dadurch erklären lassen. Und Alpha war gestern und wir haben Führung hunderte Jahre lang mit Dominanz verwechselt. Und genau diese Veränderung brauchen wir. Dann sind wir wieder beim Bogen. Ob es im Organigramm steht oder nicht, ist für mich, wenn ich Organisationen begleite, sekundär. Es geht um die Führung. Führung bedeutet die Möglichkeit zur Veränderung. Und eine Führungskraft ist für mich ein guter Trainer, ein Enabler, ein Coach, der eine einzige Aufgabe hat, nämlich dafür zu sorgen, dass seine Mitarbeiter, und im Englischen sagt man auch die Entrustees, übersetzt die Anvertrauten, die ihm oder ihr Anvertrauten, dass die einen Safe Space haben, das haben, was sie infrastrukturell, technisch, symbolisch, strukturell brauchen, um erfolgreich sein zu können. Und wenn ich dann Unternehmen oder Unternehmen ja begleite, wo ich frage, was ist das Wichtigste im Unternehmen? Also ein Mittelständler, ein tolles Produkt, aber wird scheitern. Ich habe ihn gefragt, was ist das Wichtigste für dich im Unternehmen? Sagt er, ich. Habe ich wunderbar. Nach 3 Wochen habe ich das Projekt, das Mandat dort beendet, weil mit einer solchen Führungsperson kannst du nur scheitern. Also, ja, Marketing gehört zu Vertrieb, Service zusammen und Unternehmenskommunikation. Und letzten Endes, ob Organigramm oder nicht, ist für mich initial sekundär, entscheidend ist, was wird gelebt. Habe ich eine Führungskultur, die mir ermöglicht, die Teamleiter aus Vertrieb, Service, Produktverkauf und Kommunikation zusammenzubringen, dass sie auch das Potenzial der Synergie, der Symbiose verstehen. Und wenn ich als Führungskraft authentisch stimmig bin, dann schaffe ich das auch.
Sehr, sehr stark. Ich versuche mal drei Punkte, fallen mir ein zusammen. Also zum einen, interne Kultur muss zur externen Botschaft passen. Das eine. Das zweite, ein spannende Ähnlichkeit zum professionellen Verhandeln. Und im professionellen Verhandeln wird auch unterschieden, verhandle ich in der Salamitaktik eins nach dem anderen und finde dann häufig den Kompromiss nur und gehe ins Verteilungsverhandeln. Wer bekommt das größere Stück der Salami? Oder verhandle ich in Paketen? Und fasse Dinge eben zusammen und versuche hier, da, wo es mir weniger wichtig ist, ab und zuzugeben, und da, wo es dem anderen weniger wichtig ist, mehr abzubekommen und sehe das große Ganze. Das ist so eine Ähnlichkeit, die mir da gerade so ein bisschen aufgefallen ist. Und das Dritte, was das Thema Frauen und Führung angeht, ich finde das auch sehr, sehr spannend. Und ja, das ist sicherlich auch was Kulturelles, was gesellschaftlich über die Jahre entstanden ist, wie Menschen glauben, führen zu müssen. Und ich würde da viel weniger gern geschlechterspezifisch agieren, sondern wenn ich deine Beiträge lese, dann ist ja für dir auch immer wichtig klarzustellen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, es geht nicht um Wissen, sondern um Kompetenz.
Ja, so ist es.
Und ja, und so, das heißt, wir müssen ansetzen in der Kompetenz. Und wenn ich gesellschaftlich zurückgehe, dann wurde Männern vor allem immer suggeriert, du darfst nicht schwach sein.
Richtige.
Und daraus entwickeln wir Minderwertigkeitskomplexe und Statusgehabe. Ich nenne es immer so liebevoll Uga-Uga-Mentalität, ja. Und bei den Frauen war es aber gesellschaftlich, und das heißt weder, dass das gut oder schlecht ist, sondern dass die Gesellschaft das so trainiert hat. Du musst aber bescheiden sein und du darfst nicht für dich einstehen, denn du bist weniger wertvoll als der Mann. Und daraus entwickelt sich dann bei den Männern der Minderwert, bei den Frauen teilweise die Scham.
Spannend, ja.
Und daher braucht es natürlich auf beiden Ebenen wiederum, um eine Balance herzustellen, die Chance, und da sind wir dran, dass Frauen selbstbewusster agieren, es aber nicht spielen müssen, sondern auch wirklich spüren, und dass Männer sich erlauben dürfen, mehr Schwäche und Verletzlichkeit zu zeigen, denn selbst wenn sie es tun, sind sie immer noch in der Außenwirkung stark genug
Ja,
vertreten.
stimmt, ja.
Ja? Und das ist so eine Kunst, die ich auch versuche, dann im Coaching zum Beispiel herzustellen. Aber wie spannend, aus unterschiedlichen Perspektiven da drauf zu schauen.
Sehr gut zusammengefasst, absolut. Ja, finde ich gut.
Dann lass mal weiterrennen, weil das war eine super Antwort, und ich bin noch gespannt auf ein, zwei Themen, nämlich ich würde mal gern Marketing und Verhandlung zusammenbringen. Marketing bereitet im Grunde eine Verhandlung vor, lange bevor zwei Menschen miteinander am Tisch sitzen. Und du hast vorhin von Harvard gesprochen. Ich war auch dort und durfte unter anderem von Professor James Sabinius unterrichtet werden. Der hat zusammen mit seinem Partner David Lax ein Unternehmen und teilt sich einen Lehrstuhl und hat in den USA die 3D-Negotiation entwickelt, das dreidimensionale Verhandeln, nicht nur am Tisch und die Deal-Structure, sondern eben auch abseits des Tisches. Und da spielt natürlich eventuell eben auch das Marketing oder die Außendarstellung mit rein. Und meine Frage, würdest du sagen, gutes Marketing verändert bereits die Machtverhältnisse einer späteren Verhandlung?
Machtverhältnis ist für mich ein sehr starkes Wort. Lass es mich so formulieren. Marketing kann etwas verändern. Ich störe mich ein bisschen an dem Wort Macht, weil in der heutigen Zeit, glaube ich, sind jene Unternehmen erfolgreich, die auf Augenhöhe die Kunden betreuen und begleiten.
Dann lass mich kurz korrigieren, damit du für deine Frage also klarer bist, wie ich es gemeint habe. Also es ging mir tatsächlich um Verhandlungsmacht, also im Sinne von eine starke Verhandlungsposition, aber nicht im beherrschend
Ja,
Sinne.
da gehe ich voll mit diesbezüglich mit dieser Adjustierung, weil durch die richtigen Maßnahmen, eben nicht datenblind zu sein, durch datengetriebenes Marketing, unterstützt mit den entscheidenden Instrumenten, dadurch auch der entstehenden Transparenz über den Reifegrad der Kunden, wo steht im Rahmen der Journey, bin ich noch bei der Bewusstsein oder bin ich schon bei der Überlegung? Im dann Erlernen der richtigen USPs oder auch bei Prädiktoris haben wir ja für große Unternehmen wie Deutsche Post zum Beispiel auch dann im Innen- und Außenverhältnis völlig neue Target Audiences, also Zielgruppen definiert. Und seit Jahren ist eine große Herausforderung im Marketing das Thema der Personas, also der archetypischen Beschreibung der potenziellen Kunden. Viele Unternehmen haben noch gar keine Personas oder haben sie im Vorbeigehen definiert. Und Verstehensmodelle wie jenes von diesem EU-Projekt Prädiktoris generieren aus den Signalen dann sehr feine, agile Zielgruppen, und mit diesen Zielgruppen auch die Bedürfnisse der Zielgruppen, die Buying Needs, warum kauft jemand, um auf dieser Basis dann natürlich auch meine Marketingbotschaften, meine Kommunikationsbotschaften in Form von digitalen Zwillingen in diesem Verstehensmodell vorab zu testen. Wie konvertiert die Botschaft? Innovationsdimension, in Vertrauensdimension und so weiter. Und dann bereits die optimierte Botschaft ausspielen zu können. Das heißt also, ja, mit den richtigen Prozessen, den richtigen Tools an den Touchpoints kann ich Informationen, Signale sammeln, um in weiterer Folge die richtigen Maßnahmen, richtigen Informationen, richtigen Kontext, Informationen auszuspielen, damit ich mir im Wettbewerb, im Orchester mit den Marktteilnehmern von vornherein das richtige Positioning, das Setting erarbeite, um dann, wenn es dann zu der Verkaufsanbahnung, zur Anfrage, zu einem Angebot kommt, entsprechend dann auch schon geshortlistet zu sein, um dann in die finalen Gespräche zu kommen. Und wichtig, Fun Fact, 80 bis 85% der Buyer Journey, gerade im B2B-Bereich, ja, findet bereits statt, ohne dass der Lieferant, also ich als Unternehmen, davon Bescheid weiß. Diese Recherchen finden ohne uns statt und dann müssen wir dort sein mit den richtigen Informationen an den richtigen Touchpointen, im richtigen Medium, in der richtigen Aufbereitung, dass wir von diesen Buying Communities. Und im B2B habe ich ja nicht den einen Käufer, da habe ich ja fünf, sechs Leute sitzen, Finanz, ein Projektmanager, ein Ingenieur und so weiter. Um genau auch innerhalb dieser Buying Communities die richtigen Zielgruppen zu erreichen mit den richtigen Argumenten. Und dann habe ich natürlich eine favorable Position im Vergleich zu jenen Unternehmen, die eben genau diese symbiotische Arbeit von Marketing, Vertrieb, Service und Unternehmenskommunikation nicht digital enabled aufgesetzt haben. Und auch klassisches B2B-Marketing machen, wie man es vor 20, 30 Jahren gemacht hat, wo man Artikel schaltet, wo man auf Messen geht, teure Messen schaltet, besucht, dann kann ich mir ja eine wesentlich bessere Ausgangsposition für dann die finalen Verhandlungen schaffen.
Spannend. Man könnte meinen, du hättest meine letzte Podcast-Folge gehört über Archetypen Teil 1. Da habe ich auch vom Orchester gesprochen. Stell dir vor, und ich sehe dir gerade an, du hast sie noch nicht gehört,
Nee.
aber wie verrückt, dass das eine Woche später sagst du, es geht ums Orchester und teilweise um Archetypen, weil es ist ja auch immer diese Frage, welche Informationen braucht ein Kunde emotional, damit er eine Entscheidung vor sich selbst rechtfertigen kann? Und da macht es natürlich Sinn, zum einen zu erkennen, alle Archetypen sind in uns drin. Und die Frage ist, wie sind sie in Balance und wo übersteigern sie und wo ist aber unsere Präferenz natürlich? Ne? Und da ist die Frage, welche Präferenzbereiche haben die Kunden? Aber es ist eben ein Orchester und immer wenn ein Instrument zu laut spielt, dann wird es schwierig. Und das ist natürlich auch dann in der Buyer's Journey, in der Außenansprache, dass es da eine sehr, sehr gelungene Sensibilität benötigt, um das dann auch so herzustellen. Also super coole Antwort. Ja, du, ich würde ja gerne deine Zeit gar nicht so. Ich könnte jetzt noch ein paar Stunden mit dir sprechen, aber so ein, zwei Fragen habe ich noch, weil du stehst ja auch für die Bezeichnung Predictive Intelligence. Und was kann Predictive Intelligence, was klassische Business Intelligence nicht kann? Vielleicht auch einführend, erklär uns mal Predictive Intelligence so, dass es auch ein Unternehmer versteht, der weder Data Scientist noch KI-Experte ist.
Ja, vielen Dank für diese tolle, wunderbare Frage. So ein Lieblingsthema von mir. Das Thema kommt aus der eigenen Erfahrung. Und zwar war ich 2015, 16, 17 globaler Marketingdirektor bei einem Industrieunternehmen und ich fand mich in so einem life-changing Meeting wieder. Und da war ich eingeladen und der neue Vertriebsdirektor für Amerika, für den Bereich Wasserpumpen. Und der zweite Gast war der Verkaufschef für Südamerika, für den Bereich Bergbau. Warum sage ich das? Der eine war für einen Markt Nordamerika und für eine unserer vier Industrien verantwortlich. Der andere war für Südamerika und wiederum eine andere Branche zuständig. Und ich musste jetzt dann in kurzer Zeit entscheiden oder sollte, ich habe es dann nicht gemacht, in welche Messen, in welche Kampagnen, in welche Magazine werde ich welchen Anteil meines ohnehin spärlichen Budgets investieren. Und wir haben dann über Märkte gesprochen und diese einen Vorteil haben Vertriebsleute, sie können sich sehr gut selbst vermarkten. Die wurden mit großen Zahlen, Marktzahl, Millionen herumgeworfen und ich habe gesagt, Leute, ich kann zuerst mal niemandem vertrauen, ich muss es auch belegen können. Dann habe ich einen Mitarbeiter gebeten, er soll mir Marktzahlen bringen. Nach einer halben Stunde kam er mit hunderten Seiten, die ich natürlich nicht en ce moment in diesem Moment bearbeiten konnte. Und was habe ich gemacht? Taktisch Zeit gespielt. Ich habe sie gebeten, mir auf drei, vier Seiten verbrauchsvoll die Märkte und die Entwicklungen zu dokumentieren. Ich habe auf Zeit gespielt. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich gesehen, haben wir angefangen dann mit Excel, damals gab es noch kein Power BI oder geschweige denn ChatGPT, haben wir begonnen, unsere Industriedatenbanken, die relevanten Marktentwicklungen zu ziehen und dann in einen Excel zu packen. Wichtig war mir die sogenannten Slicer. Das heißt, ich musste imstande sein, wir hatten damals vier Industrien im Unternehmen, für Nordamerika Industrie A herausziehen zu können und hingegen für Eduardo, unseren Chef für Südamerika, für den südamerikanischen Markt und den Bergbau. Ich musste die Datenabschnitte, Datensegmente rausziehen, weil den Eduard Liste in Südamerika Industrie nicht die Wasserpumpen, sondern nur die Bergbaupumpen. Also ich musste auch die Möglichkeit haben, die einzelnen Datenabschnitte herauszuziehen, damit ich weiß, wie groß ist das Volumen in einer unserer Industrien in einer gewissen Region. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann gesehen, wunderbar, ich hatte dann diese Excel-Sheets und dann kam auch Power BI, wir haben das dann migriert und auch unseren Vertriebsleuten an die Hand gegeben. Aber ich habe damals gesehen, es ist nicht die Business Intelligence, die mir eigentlich hilft, weil was muss ich denn wissen? Ich muss wissen, prädiktiv, wo tun sich in Zukunft Absatzpotenziale auf, weil dann muss ich heute bereits dort investieren und präsent sein, damit ich dann, wenn das Potenzial reif ist, auch ernten kann. Und dann ist der Begriff entstanden, die prädiktive Intelligenz. Dann habe ich 2021 das Buch geschrieben bei Springer Verlag, Prädiktive Intelligenz für datengetriebene Manager, weil ich habe gesehen, wie du richtig sagst, ein Data Scientist ist wie ein kontextloser, brillanter Rechner. Den Kontext haben die Geschäftsmanager. So. Es war mir ein Anliegen jetzt, und ich war ja auch ein Ökonom, ich bin kein Data Scientist, habe ich mir das angeeignet und wusste, wie die Mechanismen von Data Science funktionieren, damit ich mit diesen Tools arbeiten kann. Das ist ja in der Grundschule auch so, du lernst zuerst Kopfrechnen und das dann mit dem Taschenrechner, weil wenn du Kopfrechnen nicht kannst, dann hilft dir auch das beste Tool nichts. A fool with a tool remains a fool. Und dann habe ich begonnen, mit prädiktiver Intelligenz mich zu beschäftigen. Was ist das? Controlling, Business Intelligence ist der Blick in die Vergangenheit. Sprichwörtlich, mit Vollgas auf der Autobahn mit 130 und Controlling, Business Intelligence haben den Blick in den Rückspiegel. Das hilft uns de facto nicht weiter. Es entstand dann die prädiktive Analytik. Das heißt, Daten werden das, was Excel auch kann, also no rocket science. Daten werden statisch oder dynamisch extrapoliert. Das kann man sehr einfach machen. Wenn man zwei, drei Datenpunkte hat auf Excel, kann ich eine Trendlinie setzen. Das ist genau das Gleiche. Also no rocket science, es wird einfach, die Information wird extrapoliert. Der Punkt ist aber, wenn wir Technologie richtig nutzen, dann verschwenden wir nicht Zeit damit, dass wir noch mehr Dashboards, noch mehr Daten interpretieren und diskutieren, sondern lassen uns eben eine Predictive Intelligence die nächsten besten Handlungsempfehlungen ableiten. Weil dann spreche ich direkt über Mehrwertgenerierung. Weil das System generiert mir dann nicht mehr Dashboards, noch mehr Zahlen, sondern sagt, Variante 1, 2 oder 3 sind die maximal konvertierenden. Das fängt an, zum Beispiel bei Ausbildung.de haben wir das als Teil der Bertelsmann-Gruppe für die Ausbildungsplattform gemacht, für TikTok-Kampagnen. Welche wäre die beste nächste maximierte TikTok-Kampagne? Oder bei AMS Osram haben wir die nächsten besten Kommunikationsmaßnahmen generiert. Oder bei der Deutschen Post, DHL, die nächsten besten Kommunikationsmaßnahmen für die internen Mitarbeiter, dass ich bekomme konkrete Handlungsempfehlungen, darüber kann ich diskutieren. Das bedeutet aber, dass ich natürlich mir bewusst sein muss, dass Large Language Modelle, also große Sprachmodelle, hier nicht das Tool oder die Technologie der Wahl sein können. Warum? Large heißt große Datenmengen. Large Language Modelle sind mit dem gesamten Internetmüll trainiert. Drum haben wir die Diskriminierungen, die Biases und so weiter. Das ist nicht gut. Das zweite ist, Sprachmodelle, Language-Modelle sind Sprachwahrscheinlichkeitstaschenrechner, nicht mehr. Das heißt, sie verstehen gar nichts. Sie geben Verstehen nur vor und versuchen nur das nächste maximal bestpassendste Wort zu generieren. Und daraus entsteht dann eine Antwort. Das heißt, wenn Sie nichts wissen, vergessen Sie, Sie halluzinieren. Wenn man ChatGPT Perplexity heute ein Excel-Sheet mit Zahlen oder eine Unternehmensbilanz hochlädt, dann kann man in 90% der Fälle davon ausgehen, das ist nicht richtig, weil ein Sprachmodell einfach nicht rechnen kann. Ist ja auch kein Rechenmodell, sondern ein Sprachmodell. Das heißt, diese Systeme haben eine Tokenbegrenzung, das heißt, nur ein gewisser Bereich an Informationen kann gespeichert werden. Wenn der überschritten wird, sagt mir das Modell nicht, du pass auf, ich halluziniere jetzt, weil der Speicher ist überschritten, sondern das System halluziniert einfach. Ich merke nicht, wann es kippt und das ist gefährlich. Das heißt, Tokenbegrenzung, Speicherbegrenzung führt zur Halluzination. Und das passiert Intransparenz. Und das ist natürlich für mich im Business-Kontext extrem gefährlich. Darum haben wir damals 2017 bereits mit der Methodik und Strukturarbeit für ein Verstehensmodell entwickelt. Ein Understanding-Modell, das heute nicht halluziniert, nicht tokenbegrenzt ist, das heißt, und jeden Tag damit präziser wird. Und mehr Unternehmen erkennen ja heute, dass LLMs oder Systeme, die sie mit LLM betreiben, wie das Reiten eines toten Pferdes ist, weil OpenAI hat ja auch die Investition in das Modell gestoppt, weil sie gesehen hatten, das System wird mit mehr Daten nicht noch besser. Der Scheitelpunkt ist erreicht, weil irgendwann die Qualität nicht mehr zunimmt, ja. Das heißt, Predictive Intelligence, eine Decision Intelligence, eine Recommendation Intelligence basiert auf nicht Large Language Modellen, sondern auf Understanding Modellen, die also Kontext und Semantik verstehen und dadurch mehr Evidenz basiert, ohne Halluzination, ohne Vergessen, transparent, nächste beste Maßnahmen generiert. Und das ist für mich nachhaltige Sicherung von Wettbewerbsvorteilen, gerade für den Mittelstand. Und es ist gerade ein guter Zeitpunkt, weil die Vorarbeiten wurden geleistet. Wir haben jetzt mit Prädiktoris die erste Auskopplung, also eine Decision Intelligence as a Service für den Bereich Marketing, Branding und Kommunikation, wo wir es geschafft hatten ökonomisch, dass wir mittlerweile im dreistelligen Bereich, also zwischen 500 und 900 Euro pro Monat, Unternehmen solche Systeme zur Verfügung zu stellen. Und das war der Ansatz der Forschung, dass wir gerade in der Dachregion, dem so wichtigen Mittelstand, den Hidden Champions, die nicht weltweit Vertriebsmannschaften haben wie große Konzerne und auch kleine Budgets haben, hier die Möglichkeit geben können, von diesem Ergebnis des wissenschaftlichen Projektes, damit sind wir weltweit einzigartig, hier zu profitieren.
Und das zeigt auch wieder nach deiner Keynote, die ich damals 2022 gehört habe, wie unfassbar gut es dir gelingt, hochkomplexe Dinge runterzubrechen. Und gerade dieser Unterschied zwischen Large Language Modell
Understanding-Modell.
und eurer Lösung unter anderem, ja, diesem Understanding Modell, genau.
Weil es eben zur Sprache, Neurosymbolik, Algorithmik und intelligente Agenten verbindet und dadurch kann es eben nicht nur sprechen, sondern auch verstehen und rechnen. Das ist der Unterschied.
Ich kenne es ja auch in meiner Rolle als Rechtsanwalt. Mittlerweile kommt ja fast jeder Kunde und will helfen und hat auf ChatGPT irgendwas nachgefragt. Und ich sage immer, entweder wir vergessen, was du mir geschickt hast, oder wir machen auf Stundenhonorarbasis, wenn es nicht ohnehin vereinbart ist, dass ich mir das gerne anschaue, aber im Zweifel ist es nicht brauchbar.
Richtig.
Es ist wirklich krass, wie ja auch gezielt Informationen hochgeladen werden. Also sehr, sehr komplexes Thema. Deswegen macht es absolut Sinn, sich mit dem Thema Understanding-Modelle auch weiter zu befassen. Gerne auch in den Shownotes, wenn du mir einen Link zur Verfügung stellst, gebe ich da mal was rein. Okay, letztes größeres Thema oder letztes Thema, das mich noch interessiert in Verbindung auch damit, dass ich ja auch in Organisationsentwicklungen unterwegs bin und du zum Thema Unternehmenskommunikation und Wahrhaftigkeit ja auch veröffentlicht hast. Und da einfach mal, ich weiß, es ist eine weite Frage, aber vielleicht gelingt auch irgendwo eine spezifische Einordnung. Was ist aus deiner Sicht heute die zentrale Aufgabe von Unternehmenskommunikation?
Die zentrale Aufgabe von Unternehmenskommunikation ist, ich glaube, sie besteht aus mehreren Teilbereichen. Aber wenn man das zusammenfassend definieren möchte, ist es sicherzustellen, dass im Innen- und Außenverhältnis die Zielsetzung der Unternehmung risikominimierend, maximal konvertierend kommuniziert wird. Was heißt das? Unternehmenskommunikation muss heute endlich von dem analogen Zeitalter, wo wir mit Excel-Sheets One-to-One-Kommunikation mit Journalisten machen, sich lösen durch neue Technologien, um hier 24/7 360 Grad Signale zu sammeln. Und das bedeutet eben und bedingt eben auch die synergetische Arbeit mit Marketing, Vertrieb, Service und Kommunikation, um durch Verstehensmodelle zu erkennen, wann entstehen welche Signale in welchem Sediment in unserem kommunikativen Ökosystem, um zu entscheiden, reagieren wir oder reagieren wir nicht? Soll ich also eine negative Kommunikation kommentieren und damit dem Gesamten eine größere Welle verschaffen oder soll ich das durchrauschen lassen? Haben wir oft gesehen bei kommunikativen Krisen, wo dann reagiert wurde und dann erst der Shitstorm entstanden ist. Hätte das Unternehmen nicht reagiert, wäre nichts passiert wahrscheinlich. Aber eben dann auch, wenn ich reagiere, zu wissen, was wird wie konvertieren und ankommen, um vorab ex ante das prädiktiv zu optimieren. Und dann entsprechend hier risikominimierend, schadensabwendend, maximal positionierend agieren zu können im Sinne des Unternehmens. Und das aber auch vertikal, nämlich über die gesamten Ebenen der Organisation. Das geht, wir haben Unternehmen, große Automobilkonzerne, die heute unser Verstehensmodell von Prädiktoris eben auch für das CEO-Positioning nutzen, aber eben auch große Konzerne wie Deutsche Post, DHL, für die interne Kommunikation, wo es um Sicherheiten ging mit Zöllen und so weiter. Das ist die Aufgabe eigentlich, hier als so als Leitstern zu dienen für die, und wir sprechen nicht mehr von One-to-One-Kommunikation, von All-to-All-Interaktion, weil die Zielgruppen mischen sich, die Kanäle mischen sich und das vor allem 24/7, 360 Grad. Und das muss ja aufgesehen sein. Dazu bedarf es aber auch, dass die Unternehmenskommunikatoren sich neu aufstellen, der neuen Aufgaben bewusst sind, der neuen Technologien bewusst sind, um mit der letzten Technologie, den letzten Konzepten hier arbeiten zu können.
Also könnte man quasi sagen, vom Reaktiven mehr ins
Zum
Proaktive?
interaktiv agilen Prädiktiven, ja. Und da haben wir eben auch dieses Reifegradmodell der Unternehmenskommunikation 2024 publiziert im Rahmen des Buches Unternehmenskommunikation neu gestalten, ist bei Springer Verlag erschienen. Das haben wir genau hergeleitet, um auch, das sind auch, und im Buch gibt es auch genaue Templates, damit man in kurzer Zeit als Unternehmenskommunikator die eigene Abteilung gut aufstellen kann. Wegweisend.
Super. Also deswegen, ihr merkt, wir müssen auch mal zu einem Ende kommen, aber es könnte noch ewig weitergehen. Wir haben dein großartiges Buch Template-Based Management gar nicht erwähnt, aber gerade auch das ist ein ganz wichtiges Thema und vielleicht sieht man sich ja auch zweimal. Lieber Uwe, herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Klarheit und vor allem auch für die Verbindung zwischen dieser wissenschaftlichen Tiefe auf der einen Seite und der praktischen Umsetzbarkeit auf der anderen. Also von ganzem Herzen vielen Dank, es war ein purer
Ja, ich
Genuss.
danke dir vielmals für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen nicht zu langatmig beantworten. Und ich freue mich, wenn man dir und mir auf LinkedIn folgt und wenn es Fragen gibt. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, lieber Christian. Vielen Dank für die Einladung.